Guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Evangelisch im Bürgerradio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Roland Hossemann, evangelischer Pfarrer in und aus Lippstadt.
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Das war die Stimme von Simon Luca Wellner. Simon ist gebürtig aus Lippstadt, hat am Evangelischen Gymnasium Abitur gemacht. Er studiert momentan Geschichte und Französisch in Paderborn. Er war mein Konfi und als er gefragt wurde, was er denn toll finde, lautete seine Antwort schon damals Theater und Musical. Er hat den Harry Potter am EG gespielt, bei uns in der Kirchengemeinde eine Lektorenausbildung durchgeführt. Schön, dass du heute Abend hier bist, für den wichtigsten Part, die Texte von Dietrich Bonhoeffer zu sprechen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, das dürften Worte sein, die zu den berühmtesten des 20. Jahrhunderts gehören, die viele auswendig können und die dann noch einmal doppelt und dreifach zu Herzen gehen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wo sie entstanden sind, in einem Gefängnis, in der Gestapo. Der Verfasser, Dietrich Bonhoeffer, ein Mann, der in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte von Anfang an kompromisslos und durchweg auf der Seite der bekennenden Kirche stand, der sich bewusst und entschieden am Attentat auf Adolf Hitler beteiligte und der im Konzentrationslager Flossenbürg wenige Wochen vor der Befreiung durch die Amerikaner gehängt wurde. Im Mai 2003 hat ihn der damalige Präsident der Vereinigten Staaten George W. Bush in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag »One of the greatest Germans of the 20th century« genannt, einen der größten Deutschen des 20. Jahrhunderts. Dafür gab es, was man im Bundestag nicht alle Tage zu sehen bekommt, Applaus. Und zwar Applaus von allen Seiten, rechts, links, Mitte. Wir möchten heute Abend mit euch gern einige Facetten im Leben und Denken dieses Menschen beleuchten, dem es gegeben war, sich in einem Gestapo-Gefängnis von guten Mächten wunderbar geborgen zu fühlen und, wer weiß, dadurch Lust auf mehr zu machen. Musikalisch werden wir von Gospel begleitet, eine damals in Deutschland fast unbekannte und dem Nationalsozialismus ausdrücklich verbotene Musikrichtung. Den Gospel lernt der blutjunge Bonhoeffer 1930 bei seinem einjährigen Aufenthalt in Amerika kennen und lieben. Er zählt ihn zu den so wörtlich größten künstlerischen Leistungen Amerikas. Er wird den Gospel auf Schallplatten als subversives Element mit nach Deutschland bringen und in illegalen Predigerseminaren etwas fassungslosen Theologiestudenten zu Gehör bringen. Außerdem begleitet werden wir von Paul Gerhardt, Bonhoeffer, der ja selber ein großer Tröster werden sollte, hat immer wieder unterstrichen, dass ihn selber kaum etwas so sehr getröstet hat wie seine Lieder. Hier ein Klassiker, in dem Gerhardt den Menschen als einen Wanderer beschreibt, der unterwegs ist aus der Zeit in die Ewigkeit. Mit dieser Beschreibung hat Paul Gerhardt einen Nerv in Bonhoeffers eigenem Selbst-, Welt- und Gottesverständnis getroffen.
Mit anderen leuchten Sonnen. Gast auf dieser Erde.
Eine solche Germanengestalt wie sie. So hat Karl Barth einmal Dietrich Bonhoeffer angesprochen und so war es. Bonhoeffer war blond, er war blauäugig, er war sportlich. Ein guter Turner und Schwimmer. Ein durchtrainierter Typ, der mit seinen Studenten Fußball und Tischtennis spielte. Demgegenüber auch ein brillanter Pianist, der mit 11 Jahren Mozart-Sonaten vom Blatt spielte. Fast hätte er Musik studiert, wäre ihm nicht eine noch größere Leidenschaft in die Quere gekommen. Schon in seiner Zeit als Konfirmand entscheidet er sich für die Theologie. Er studiert zunächst in der traditionsreichen Universität in Tübingen, dann in der Weltstadt Berlin. Er promoviert mit 21 und habilitiert sich mit 24 Jahren, Klammer auf, da hatte ich noch nicht einmal mein Graecum, Klammer zu. Aber dieser Mann, dem in der Wissenschaft alle Wege offen standen, begeistert sich in der Gemeindearbeit zugleich für die Arbeit mit Kindern und hat im sozialen Brennpunkt des Einzugsbereichs von Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg eine Konfirmandenarbeit geleistet, für die das Wort beeindruckend überhaupt kein Wort ist. Im Gefängnis hat Bonhoeffer auf seine Mitgefangenen den Eindruck eines Mannes gemacht, der wie ein Gutsherr aus seiner Zelle tritt. Damit sind wir nah dran an seiner Herkunft, die sich aus seiner Biografie überhaupt nicht wegdenken lässt. Das Licht der Welt erblickte Dietrich als 6. von insgesamt 8 Kindern am 4. Februar 1906, 10 Minuten vor seiner Zwillingsschwester Sabine, die er sein Leben lang mit diesem Vorsprung aufziehen sollte. Dietrich kam, wie Elisabeth von Taden sehr schön schreibt, in einer seltenen Konstellation zur Welt, die bezeichnet ist durch Familiennamen wie Hanak, von Hase, Delbrück und Donani. Diese Konstellation enthielt, so von Taden weiter, die kulturelle Substanz eines Milieus, das zwischen der Wissenschaft, der Bibel, der Musik, der humanistischen Bildung und der aktiven Politik eine Symbiose zu schaffen vermochte. Es ging um eine Bildung, die sich in der Gefahr zu bewähren hat und bei der es im Ergebnis auf das Menschliche ankommt, auf das, was dem Menschen dient. In einem Verhör gibt Bonhoeffer zu Protokoll:
Ich gehöre mit Stolz einer Familie an, die sich um das Wohl des deutschen Volkes und Staates seit Generationen verdient gemacht hat.
Wer so schreibt, weiß, wer er ist. Jemand, der zur Bildungs- und Gestaltungselite seiner Zeit gehört. Jemand, der in seinem Selbstverständnis auf der Seite steht, wo man das Sagen hat und mitbestimmt, was in der Welt geschieht. Jemand, der in seinem Selbstgefühl davon ausgeht, der Überlegene, nicht das Opfer zu sein. Doch dann kam jener Tag im April 1943, an dem sich die Verhältnisse umkehrten. Die Gestapo kam, holte ihn ab, sperrte ihn in ein Gefängnis. Bonhoeffer sieht sich mit einer Anklage konfrontiert, auf die der Strick steht. In den ersten Tagen seiner Inhaftierung spielt er mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Er hat Angst, unter der Folter zu zerbrechen und die Namen seiner Gefährten preiszugeben. Er fühlt sich in die Enge getrieben, an die Wand gedrückt, durch Gefängnismauern ist er abgeschnitten von seinen Eltern, seinen Freunden, seiner Geliebten. Während seine Verlobte Maria von Wedemeyer ihm schreibt, dass sie gerade zu Hause einen Kreidestrich um ihr Bett gezogen hat, in der Größe seiner Zelle, mit Tisch und Stuhl darin, um sich dadurch besser in seine Lage versetzen zu können, etwa zu derselben Zeit schreibt Bonhoeffer ein Gedicht, dem er seinen Schmerz über die Trennung von Maria anvertraut. Ein Schmerz, der immer dann besonders heftig aufbrach, wenn sie ihn nach einer kurzen Sprechzeit im Gefängnis unter den Augen der Wärter wieder verlassen musste.
Du gingst, geliebtes Glück, und schwer geliebter Schmerz, wie nenn ich dich? Not, Leben, Seligkeit. Teil meiner selbst, mein Herz, Vergangenheit. Es fiel die Tür ins Schloss. Ich höre langsam Schritte sich entfernen und verhallen. Was bleibt mir? Freude? Qual? Verlangen? Ich weiß nur dies, du gingst und alles ist vergangen.
Dieser Auszug gibt einen sehr persönlichen Einblick, wie tief die Dunkelheit gewesen sein muss, in die sich Bonhoeffer immer und immer wieder geworfen sah. Und trotzdem, Bonhoeffer gibt nicht auf. Was ihn aufrichtet, ist mehr als nur ein Selbsterhaltungswille. Er glaubt an die Zukunft und weigert sich, sie dem Gegner zu überlassen. Er fragt nach der Lehre, die aus dem Hier und Jetzt zu ziehen ist, nach der Perspektive, die sich im Ausweglosen eröffnet. In seiner verzweifelten Lage stellt er die Warum- und Wozu-Frage nicht rhetorisch. Sie ist bei ihm auch nicht Ausdruck einer Fassungslosigkeit. Im Gegenteil, er findet Antworten. Eine davon hat man im Begriff der Perspektive von unten zusammengefasst.
Es bleibt ein Erlebnis von unvergleichlichem Wert, dass wir die großen Ereignisse der Weltgeschichte einmal von unten, aus der Perspektive der Ausgeschalteten, Beargwöhnten, schlecht behandelten, machtlosen, unterdrückten und verhöhnten, kurz der Leidenden sehen gelernt haben. Denn dadurch ist unser Blick für Größe, Menschlichkeit, Recht und Barmherzigkeit klarer, freier, unbestechlicher geworden.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh yes, Lord. Tell all my friends I'm coming to. Oh the trouble I've seen. Nobody nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Although you see me going long so, oh yes, Lord, I have my trials here below. Oh yeah, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah.
Bonhoeffer war vieles. Ein Aristokrat, ein gebildeter Mensch, jemand, der frei sein wollte und auf Souveränität pochte. Aber es gab etwas, das er vor alledem und als Basis für all das sein wollte, ein Christ. Und das war er in der Tat. Ein entschiedener und leidenschaftlicher Christ, der die Gelehrtenstube verlässt und sich mit seiner ganzen Existenz für das einsetzt, was er glaubt. Wenige Jahre nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler, den er von Anfang an nicht als Führer, sondern als Verführer durchschaut, veröffentlichte er ein Buch mit dem bezeichnenden Titel Nachfolge. Hier stellt er die teure Gnade der billigen Gnade schroff gegenüber. Was ist billige Gnade? Simon, lass Bonhoeffer sprechen.
Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung und verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, das die Rechnung im Voraus für alle Zeiten beglichen hat.
Und was ist demgegenüber teure Gnade?
Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade ist die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in der Nachfolge Jesu Christi ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so erst das Leben schenkt.
Hier redet ein Christ, der klar und deutlich zwischen Gott und Welt unterscheidet. Inmitten dieser Gegenüberstellung fordert Bonhoeffer den Christen dazu auf, Partei zu ergreifen und Farbe zu bekennen. Bonhoeffer lehnt den Glauben an einen Gott ab, der einem das Handeln abnimmt. Er rechnet vielmehr mit einem Gott, der auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Er spricht den Einzelnen an in der Überzeugung, dass es auf ihn ankommt und dass dieser sich zu entscheiden habe. Für Bonhoeffer stellt der Reichtum des Glaubens einen Selbstwert dar. Auch dann, wenn dieser Glaube in Entsagung und Einsamkeit führt, wenn er mit Kosten und Schmerzen verbunden ist. Hier begegnet uns Bonhoeffer von einer Seite, die aufzeigt, dass er in zum Teil rücksichtsloser Härte gegen sich selbst, wie an einem Kunstwerk an sich selbst arbeitet und dann sagt, gerade das sei Freiheit.
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen und gehorsam. Das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.
Es ist der pietistische, der evangelikale Bonhoeffer, der hier redet. Und lasst es euch gesagt sein, einen Bonhoeffer ohne diese Stimme, ohne diesen Grundzug, ohne diese Leidenschaft für Christus gibt es nicht.
Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.
Entscheide dich für Christus. Bonhoeffer teilt und forciert diese alte pietistische Forderung, aber er gibt ihr zugleich auch einen neuen Inhalt und damit eine neue Stoßrichtung. Entscheidung für Christus, das war für ihn zugleich Entscheidung für die Bergpredigt und damit Entscheidung für eine Haltung, die in jedem Menschen, unabhängig von Kultur und Kontinent, Hautfarbe und Rasse, den Mitmenschen sieht, der vor Gott und für Gott wertvoll ist. Bei seinem Amerika-Aufenthalt 1930 schlägt der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues, der die Verdun-Erfahrung des Ersten Weltkriegs verarbeitet und den er gemeinsam mit einem französischen Freund sieht, bei ihm ein wie der Blitz. Er ist beeindruckt von dem Glaubensfeuer, das ihm in den sogenannten Negerkirchen entgegentritt und das eben auch eine politische Zündkraft hat. Bei einer ökumenischen Konferenz auf der dänischen Insel Fanø fällt der berühmt gewordene Satz über die national gespaltene Christenheit.
Sie können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf Christus selbst richten.
In Deutschland sieht er eine Situation heraufziehen, bei der, so wörtlich, die Entscheidung vor der Tür steht. Nationalsozialist oder Christ. Bonhoeffer kombiniert Dogmatik und Ethik, Glauben und Handeln. Darin liegt etwas Neues, Bahnbrechendes. Bonhoeffer arbeitet es in einem kritischen Dialog mit der traditionellen sogenannten Zwei-Reiche-Lehre heraus, die Kirche und Staat zwei völlig verschiedenen Sphären zuweist und diese hermetisch gegeneinander abriegelt. In einer Kehrtwende gegen die damals gängige Theorie von der mehr oder weniger absoluten Autonomie des politischen Bereichs stellt Bonhoeffer schon im April 1933 in seinem Aufsatz »Die Kirche vor der Judenfrage« klar: Ja, der Staat ist der Inhaber des Mandats, für Recht und Ordnung zu sorgen. Er hat dieses Mandat auch von Gott, aber der Staat kann sein gottgegebenes Mandat, für Recht und Ordnung zu sorgen, verfehlen, verfälschen, ja, in sein Gegenteil verkehren. Für diesen Fall sah Bonhoeffer ein dreistufiges Handeln der Kirche vor. Stufe 1, die Erinnerung an den wahren Auftrag des Staates. Stufe 2, die Solidarität mit den Opfern von Unrecht und Gewalt. Und schließlich fasst er als Ultima Ratio eine Option ins Auge, die das Mittelalter den Tyrannenmord genannt hat. Eine Option, die er Adolf Hitler gegenüber je länger, je mehr für unausweichlich hielt und die ihn schließlich selber in den politischen Widerstand führte.
Die dritte Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.
Bonhoeffer ging seinen Weg in der Sorge, dass sich seine Kirche der immer klarer und deutlicher zutage tretenden Aufgabe einer politischen Stellungnahme entzieht. Er befürchtet, dass auch die bekennende Kirche aus Angst vor Irrtum und Fehlern gar nicht zum Handeln kommt. Gegen den Rückzug in eine von der Welt des Politischen unberührte Innerlichkeit und Spiritualität wirft er das biblische Gebot in die Waagschale.
Tu den Mund auf für die Stummen. Wer weiß das denn heute noch in der Kirche, dass dies die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten ist?
Und gegen ein liturgisch-kultisches Ausweichmanöver, das gleich einer ganzen Gemeinde den Rückzug in eine kirchliche Binnenwelt ermöglicht, prägt er den Satz:
Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen.
Bonhoeffer hat das politische Martyrium auf sich genommen. Es war sein christlicher Glaube, sein Glaube an Christus, der ihm keine andere Wahl ließ.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
So hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
To let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
The Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Der Kirchenkampf mit seiner Erfahrung eines totalitären und menschenverachtenden Staates brachte es mit sich, dass das Verhältnis von Kirche und Staat von Grund auf neu bedacht wurde. Doch auch innerhalb der abendländischen Christenheit kam es zu einem tiefgreifenden Umbruch. Verantwortlich dafür ist der Durchbruch des ökumenischen Gedankens. Bonhoeffer selber stammte aus einer Familie, die zwar christlich war, aber der Kirche distanziert gegenüberstand. Selbst am Heiligen Abend blieb man im Hause Bonhoeffer unter sich. Doch das sollte sich ändern. Eine Studienreise führt den 18-jährigen Studenten nach Rom. Er sieht den Papst, besucht den Petersdom, erlebt, wie man ihr Messen feiert mit duftendem Weihrauch und brennenden Kerzen. Wie er alles zusammenströmt, von schwarz gekleideten Nonnen bis zu reich ausstaffierten Bischöfen. Und mittendrin in diesem Geschehen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, das ganz Normale aus Schichten und Berufssparten, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, das ganz Normale aus allen Schichten und Berufssparten mit Einschluss der Prostituierten sich zusammensetzende Volk. Bonhoeffer ist tief beeindruckt. Was wird wohl die evangelische Gemeinde gedacht haben, als sie von ihrem Pfarrer Bonhoeffer in einer Predigt das Folgende zu hören bekommt.
Es gibt ein Wort, das bei dem Katholiken, der es hört, alle Gefühle der Liebe und der Seligkeit entzündet. Ein Wort, das ihm alle Tiefen des religiösen Empfindens, vom Schauer und Schrecken des Gerichts bis zur Süßigkeit der Gottesnähe aufwühlt. Das ihm ganz gewiss Heimatgefühle wachruft. Gefühle, die ein Kind der Mutter gegenüber in Dankbarkeit, Ehrfurcht und hingegebener Liebe empfindet. Gefühle, wie sie einen überkommen, wenn man nach langer Zeit einmal wieder sein Elternhaus betritt. Und es gibt ein Wort, das bei den Evangelischen den Klang von etwas unendlich Banalem hat, etwas mehr oder weniger Gleichgültigem und Überflüssigem, das einem das Herz nicht höher schlagen lässt, mit dem sich so oft Gefühle der Langeweile verbinden. das zum Mindesten unserem religiösen Gefühl keine Flügel verleiht. Und doch ist unser Schicksal besiegelt, wenn wir nicht diesem Wort einen neuen oder vielleicht den uralten Sinn wieder abzugewinnen vermögen. Weh uns, wenn uns das Wort von der Kirche, nicht in Bälde wieder wichtig, ja, ein Anliegen unseres Lebens wird. Ja, Kirche heißt dieses Wort, dessen Sinn wir vergessen haben und von dessen Herrlichkeit und Größe wir heute etwas schauen wollen.
Die Rom-Erfahrung gibt dem blutjungen Bonhoeffer ein Gespür für das, was er selber in einer Tagebucheintragung die Universalität der Kirche nennt. Und sie lenkte seine Gedanken auf eine Frage, die ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen sollte. Was ist das überhaupt, Kirche? Diese Frage wird er in seiner Dissertation und in seiner Habilitation anpacken.
Christus als Gemeinde existierend.
So lesen wir in seiner Doktorarbeit Sanctorum Communio, auf Deutsch Gemeinschaft der Heiligen. Wie ein Echo darauf klingt die wohl berühmteste Stelle in seiner Habilitationsschrift, die den inneren Zusammenhang zwischen Christus und seiner Gemeinde unterstreicht und zugleich zeigt, dass die Kirche vor dem einzelnen Christen da und am Werk ist.
Gott ist frei nicht vom Menschen, sondern für den Menschen. Gott ist da, das heißt, nicht in ewiger Nicht-Gegenständlichkeit, sondern, mit aller Vorläufigkeit ausgedrückt, habbar, fassbar in seinem Wort in der Kirche.
Das war der erste Abend in unserem Double Feature zu Dietrich Bonhoeffer. Wir würden uns freuen, wenn ihr am kommenden Montagabend wieder hier im Bürgerradio auf Sendung seid, mit einem Wunsch Bonhoeffers und natürlich seinem Klassiker schlechthin. In der Präsentation von Siegfried Fietz verabschieden sich für heute Abend von euch Simon Wellner und Roland Hosselmann.
Gott führe uns fröhlich durch die Zeiten, aber vor allem führe er uns zu sich.
Aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir Getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Bürgerradio im Internet www.radio-lippeland.de.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could.